würde gern mit euch Joel 3, die Verse 1 bis 5 lesen. Die Ausgießung des Geistes Gottes auf das Volk. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft.
Ja, so viel von dem Prophet Joel. Und wir möchten auch heute wieder in der Offenbarung fortfahren. Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20 möchten wir uns heute die Verse 7 bis 10 betrachten. Dort heißt es, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kampfe zu versammeln. Ihre Zahl ist wie der Sand am Meer, und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir in diesen Text hineinschauen, da sehen wir, dass wir es mit einem Aufstand zu tun haben. Nochmals mit einem Aufstand. Deshalb heißt die Predigt der letzte Aufstand. Der letzte Aufstand, mit dem haben wir es heute zu tun. Und gestern Abend, da war es in Germering schon beinahe etwas erschreckend, als dann zwischen 21 und 22 Uhr ein gewaltiges Gewitter losging. Aber wahrscheinlich war das hier in München genauso. Ich denke, das hat ganz München erfasst. Immer wieder so grelle, helle Blitze, Grollen von Donner. Und dann wirklich diese Gewalt des Donners. Ich habe darüber gestaunt, dass selbst in meinem Wohnblock, dass der Wohnblock vibriert hat durch diesen Donner. Und hätte beinahe meinen können, da wäre ein kleines Erdbeben. So gewaltig war der Donner und dann wieder die Blitze zwischendurch. So, dass das Haus beinahe mitbebte. Da dachte ich, welch eine Beruhigung ist das, wenn man mit Gott vertraut ist. Wenn man wirklich mit Gott vertraut ist. Wenn man weiß, das ist mein himmlischer Vater, der dieses zulässt, der es in seiner Hand hat. Ja, auch solche Unwetter, solche Blitze und Donnergrollen. Welch eine Geborgenheit ist das zu wissen, dass diese Blitze und Donner von dem Gott ausgehen, an den ich persönlich glaube. Und wie gewaltig ist es zugleich auch darin, seine Macht und Kraft zu erkennen. Und zu wissen, mich wird nur ein Blitz oder Donner treffen, wenn Gott es zulässt. Und Gott macht keine Fehler. Die Ungläubigen, welche Gott nicht kennen, sagen, wieder ein Gewitter, und dann fürchtet man sich und sie erschrecken und schimpfen über das Unwetter. Ja, warum jetzt das wieder? Aber bei uns sollte es nicht so sein als Gläubige. Da können wir eigentlich tiefen Trost haben, tief getrost sein in dem Herrn. Der Herr wird nicht mehr über uns kommen lassen, als er zulässt. Er denkt auch an dich und mich, auch inmitten des Gewittersturmes. Unser heutiger Text, der zeigt uns auch, dass Ungläubige wieder mal im Schimpfen sind. Unser heutiger Text zeigt uns, dass eines Tages ein großes Schimpfen wieder Gott aufkommt, eine große Auflehnung. Aber unser Text zeigt uns auch, dass eines Tages alles Schimpfen und alle Auflehnung gegen Gott ein Ende haben wird. Das ist ein herrlicher Textabschnitt. Denn Gott wird letztendlich mit Feuer vom Himmel antworten, so dass den Menschen ein für alle Mal das Gericht bereitet ist und dem Teufel auch ein Ende bereitet wird. Die Bibel sagt uns an anderer Stelle, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Da werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente vor Hitze sich auflösen und die Erde und ihre Werke darauf verbrennen. 1. Petrus 3, Vers 10. Wir fragen uns vielleicht, wann wird das sein? Wann kommt der Tag des Herrn wie ein Dieb? Müssen wir heute damit rechnen, dass der Tag des Herrn heute kommen wird wie ein Dieb? Und heute bereits die Himmel mit Krachen vergehen werden, vielleicht bis so einem Unwetter, wie wir es gestern erlebt haben, und die Erde und ihre Werke darauf verbrennen werden. Müssen wir das momentan befürchten? Nein, liebe Geschwister, heute müssen wir noch nicht damit rechnen. Heute müssen wir viel mehr damit rechnen, dass der Tag Jesu Christi plötzlich auf uns hereinbricht. Dass der Tag Jesu Christi kommen wird. Und du und ich, wir haben uns vielleicht noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet, unserem Gott zu begegnen. Was ist der Tag Jesu Christi? Das wird der Tag sein, an welchem die Entrückung stattfinden wird. Es ist der Tag, an welchem die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen wird und der Herr vom Himmel herniederfahren wird, damit wir ihm bei der Entrückung in den Wolken des Himmels, ja im Luftraum, begegnen können. Und wir müssen uns heute fragen, sind wir bereit? Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Das ist eine Frage, die wir uns täglich stellen müssen. Denn vielleicht kommt der Jesus heute. Aber ich denke, deshalb kommen wir auch hier zum Gottesdienst zusammen. Warum? Um bereit zu sein, wenn er erscheint. Um bereit zu sein, wenn er vom Himmel her wiederkommt. Natürlich kommen wir auch heute hier zusammen, um von ihm zu lernen, weil wir ihn hoffentlich lieben, von ganzem Herzen. Und wir kommen zusammen, weil wir uns als Geschwister lieben. Weil wir die Geschwister lieben, deshalb kommen wir auch zusammen. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Der Herr hat uns hier zusammengestellt als seine Kinder, als seine Gemeinde. Wir sind diejenigen, die der Herr Jesus durch sein kostbares Blut erkauft hat. Egal, wer neben dir sitzt oder wer vor dir oder hinter dir sitzt, das sind deine Geschwister, wenn sie sich bekehrt haben. Wir kommen zusammen, weil wir die Geschwister lieben. Und nun kommen wir wieder auf unseren Text in Offenbarung 20 zurück. Wir lesen hier zu Beginn, wenn die 1000 Jahre vollendet sind. Es ist das Friedensreich des Herrn Jesus Christus, die Vollendung des Friedensreiches. Und anschließend wird uns beschrieben, dass Satan nochmals losgelassen wird, nach der Vollendung dieser 1000 Jahre. Dass Satan noch einmal losgelassen wird und einen letzten Aufstand gegen Gott und die Heiligen bereitet. 3 Punkte möchten wir uns heute in dieser Predigt betrachten. Erstens das 1000-jährige Friedensreich. Zweitens die Loslassung Satans. Und drittens der letzte Aufstand. Das 1000-jährige Friedensreich, die Loslassung Satans und der letzte Aufstand. Und wenn wir diese 3 Punkte betrachten, ich denke, dann werden wir dabei lernen und erkennen, welch eine Harmonie es ist, mit dem Herrn Jesus zu leben. Gerade auch im 1000-jährigen Friedensreich. Des Weiteren erkennen wir auch in diesem Textabschnitt, dass Satan letztendlich unbekehrbar und unverbesserlich ist. Und auch lernen wir aus diesem Text noch mehr über den gefallenen Menschen kennen. Ohne eine wahre Bekehrung und Hinwendung zu dem lebendigen Gott fällt der Mensch wiederum auf Satan herein. Und zieht letztendlich auch auf sich das endgültige Gericht Gottes. Kommen wir nun zu dem 1. Punkt, zu dem 1000-jährigen Friedensreich unseres Herrn Jesus auf dieser Erde. Das 1000-jährige Friedensreich. Mich persönlich erstaunt es immer wieder von Neuem, dass Gott nach all diesen Gerichten, die ja in der Trübsalzeit bereits vorangehen, mit der Menschheit tatsächlich noch weitermachen wird. Ich denke, Gott hätte allen Grund, die ganze Menschheit zu vernichten. Diesmal eben nicht wie damals bei der Sintflut durch Wasser, sondern diesmal gleich durch Feuer, weg mit den Menschen. Ja, und wir müssen uns mal vorstellen, was das für eine Gnade Gottes ist, dass sogar der Herr Jesus selbst auf diese Erde zurückkommt. Und hier auf der Erde als der König der Könige, als der Herr der Herren sein Reich für 1000 Jahre aufrichten wird. Und das tut er sogar, obwohl er genau im Voraus weiß, dass die Menschheit letztendlich unverbesserlich ist und sich am Ende wieder dem Bösen zuwendet. In Vers 9, da lesen wir ja, dass sich die Völker gegen das Regierungszentrum des Herrn Jesus erheben werden. Hier steht von der geliebten Stadt. Die geliebte Stadt. Wir fragen uns kurz, wer ist die geliebte Stadt? Ja, es ist die Stadt, von welcher aus der Herr Jesus über die ganze Erde seine Herrschaft ausbreiten wird. Es ist die Stadt, von welcher aus der Herr Jesus über die ganze Erde mit eisernem Stabe herrschen wird. Das wird etwas sein. Es ist nichts anderes oder niemand anderes als die Stadt Jerusalem. Jerusalem, die hochgelobte Stadt. Köstlich. Es ist die Stadt des Herrn aller Herren. Es ist die Stadt des Königs aller Könige. Von Jerusalem aus, da wird Frieden in die ganze Welt hinausgehen. Es wird ja der Friedefürst regieren. Von diesem Ort aus. Der Friedefürst wird in der Burg des Friedens regieren. Und das ist ja auch die Bedeutung von Jerusalem oder Jerusalem auf Hebräisch, die Burg des Friedens. Köstlich. Es wird sich hierin auch das prophetische Wort von dem Psalmen erfüllen. Da gibt es so viel wunderbare Prophetie drin. Psalm 2, Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Dort, in Jerusalem, dort ist der König eingesetzt. Oder wie es Psalm 135, Vers 31 hervorhebt, gelobt sei der Herr von Zion aus. Er, der zu Jerusalem wohnt. Halleluja, sagt der Psalmschreiber. Gelobt sei der Herr von Zion aus, der zu Jerusalem wohnt. Vielleicht darf ich dich mal heute fragen, wie du ganz persönlich zu Israel und Jerusalem stehst. Hast du auch hier eine Abneigung zu Israel? Oder entwickelt sich bei dir mehr und mehr eine Zuneigung für Israel und Jerusalem? Oh ja, die Bibel zeigt uns, unsere Zuneigung zu Israel, die sollte wachsen. Wir dürfen Israel und Jerusalem nicht ablehnen. Meine persönliche Überzeugung ist es, dass wir eine Zuneigung, ja, eine echte Liebe auch zu Israel und Jerusalem haben sollen. Denn Israel ist das Volk, aus dem dieses Wort hervorgegangen ist, das wir immer wieder aufs Neue betrachten und studieren dürfen. Aus Israel ist die Bibel hervorgegangen. Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, so haben wir letztendlich ein jüdisches Buch in der Hand. Und auch wenn wir an Jerusalem denken, so müssen wir bedenken, dass dies das auserwählte Regierungszentrum Gottes sein wird. Das war es schon im Alten Testament. Gott hat Jerusalem auserwählt, um dort den Tempel zu errichten. David durfte dann in Jerusalem regieren nach Hebron. Und auch vom König Salomo wissen wir diese wunderbare Herrlichkeit. Und wenn wir wissen, dass Gott diese Stadt wiederum als sein Regierungszentrum über die ganze Welt aufrichten wird, wie viel mehr sollte auch unser Augenmerk auf Israel und Jerusalem ausgerichtet sein? Wohl ist es gut, wenn wir uns solche Verse wie Psalm 122, Vers 6 zu eigen machen. Bittet für den Frieden Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Ja, der Psalmist aus Psalm 137, der geht sogar so weit, dass er sagt, vergesse ich deiner, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge müsse an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Dieser Psalmschreiber, der war damals in Babylon in der Gefangenschaft, aber er hat sein Herz immer dort gehabt, wo er hergekommen ist, bei Jerusalem. Auch der Herr Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Bedenken wir das immer wieder, auch unser Herr und Heiland, er ist von den Juden hervorgegangen. Wehe uns und auch unserem Land, wenn uns Israel und Jerusalem gleichgültig sind oder wenn wir uns gegen Israel und Jerusalem auflehnen. Wisst ihr eigentlich, wie es den Völkern ergehen wird, die momentan so sehr gegen Israel sind? Sacharja gibt uns hier eine treffliche Antwort. Vielleicht sollen wir das kurz aufschlagen. Sacharja 4, Vers 12. Das wird Gott nicht gleichgültig sein, ob sich jemand gegen Israel stellt oder für Israel. Auch wenn Israel momentan noch gar nicht da ist, wo es eigentlich sein sollte. Zacharia 4, Vers 12. Entschuldigung, 14, Vers 12. Zacharia 14, 12. Sagt uns, das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die wieder Jerusalem zu Felde gezogen sind. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Munde. Tja, das wird dann sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn er seine Füße auf den Ölberg stellen wird. Dann müssen alle erkennen, dass alle, die Israel angetastet haben, dass sie Gottes Augapfel angetastet haben. Merken wir uns, wer Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Zacharia 2, Vers 12. Und liebe Freunde und Geschwister, auch wenn wir die derzeitige Zeit einigermaßen einordnen wollen, infolge der Heilsgeschichte oder Prophetie, dann kommen wir auch an Israel nicht vorbei. Wir müssen uns immer wieder aufs Neue an Israel orientieren. Denn der Herr Jesus sagt uns bereits am Feigenbaum, aber lernet das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter gewinnt, so merket ihr, dass der Sommer nahe ist. Haben wir das im Blick? Grünt Israel? Werden seine Blätter grün? Werden seine Zweige saftig? Oh ja. Wir dürfen auf Israel schauen. Und wir sehen, wie Gott dieses Volk mehr und mehr zusammenführt. Momentan ist ein bisschen eine Stockung drin, aber das wird sicherlich wieder mehr zustande kommen. Er lässt dieses Land allmählich aufblühen und wachsen. Erkennen wir das nicht bereits auch hier in Deutschland, wenn wir nur in die Supermärkte reingehen? Ich bin immer wieder erstaunt, wenn man an den Obst- und Gemüseregalen vorbeigeht. Ist es nicht erstaunlich, wie oft auf den Etiketten des Herkunftslandes Israel draufsteht? Aber nicht nur bei den Obst- und Gemüsenständen, auch in der Technik. Oh, Israel taucht heute vielfach auf, auch im medizinischen Bereich. Es wird ein Land höchster Technologie. Ich war schon vor einigen Jahren total überrascht, dass es nun auch einen computergesteuerten Rasenmäher geben soll. Also einen Rasenmäher, der ohne Person den Rasen abmäht. Wo gibt's denn sowas? Allein schon diese Vorstellungen, so etwas, das war für mich völlig utopisch. Mein leiblicher Bruder hat mich damals darauf aufmerksam gemacht. Er hat mit solchen Geräten zu tun. Heute verwendet man vielfach auf Rasenflächen computergesteuerte Rasenmäher. Das ist keine Seltenheit mehr. Das wird auch schon in den Baumärkten angeboten. Doch woher kam letztendlich die Erfindung und das Patent? Tja, aus Israel. Israel hat es erfunden. Und es ist nur ein ganz kleines Beispiel von vielen. Ein hochentwickeltes Land. Gott gibt unermesslichen Segen. Gott, der Herr, lässt sein Volk und Erbe mehr und mehr emporkommen. Und was wir heute in Israel sehen, das ist letztendlich nur ein ganz kleiner Vorgeschmack von dem Segen, den Gott über sein Volk und Erbe schenkt, wenn der Herr Jesus wieder regieren wird. Wie wir es vorhin aus Joel 3 gehört haben, da wird der Herr Jesus, also da wird Gott selbst allen den Geist über alles Fleisch ausgießen. Da wird keiner mehr fragen, wer ist der Herr? Wir wissen letztendlich auch, dass das Volk Israel noch durch schwere Zeiten hindurchgehen muss. Momentan ist Israel überhaupt noch nicht da, wo es sein soll. Wir haben es in der Offenbarung auch angesehen. Die große Trübsal, sie wird kommen und sie wird Israel schwer treffen. Das unbeschreibliche Leid, das noch über Israel kommen wird. Und Gott, der Herr, der wird Israel sehr, sehr läutern, bis dass ein Überrest übrig bleibt, mit dem er weitermachen wird. Aber dann wird er dort seinen Geist ausgießen. Und auch Jeremia sagt, Jeremia 31, Vers 33, dort spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und es in ihren Sinn schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird niemand mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Oh ja, endlich wird dann Israel in die richtige Stellung kommen. Das wird endgültige Freude sein. Denn wir, die wir heute an den Herrn Jesus glauben, wir dürfen dieses Ereignis miterleben. Wir dürfen mit dabei sein, wenn der Herr Jesus sein tausendjähriges Friedensreich mit Israel aufrichten wird. Wir werden in engster Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus auch dort sein. Und auch werden dann die Gläubigen des Alten Testamentes auferstanden sein. Sie werden mit uns, mit dem Herrn Jesus im tausendjährigen Königreich sein. Und wir werden wunderbare Gemeinschaft haben, auch mit den Gläubigen des Alten Testamentes. Es wird doch eine Herrlichkeit sein, wenn du mal ein Gespräch mit Abraham führen kannst. Oder Isaak, wie war denn das damals? Wie hast du dich gefühlt, als sich dein Vater auf den Altar gelegt hat? Oder Jakob, den Gottesstreiter, der Israel dann genannt wurde. Auch Mose wird zu sprechen sein, Josua und Kaleb oder auch Daniel. Oh, die Ewigkeit, die wird herrlich sein. Das tausendjährige Königreich wird für Israel und die Gläubigen eine einzige Freude sein. Das tausendjährige Königreich wird in völliger Harmonie stattfinden. Es ist ein Friedensreich. Auch die Schöpfung wird wiederhergestellt sein. Sie wird wieder in völligem Einklang sein mit dem, was Gott ursprünglich gedacht hat. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange wird sich mit Staub begnügen. Sie werden nicht schaden noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Jesaja 65, 25. Oder alsdann wird der Lahme hüpfen wie ein Hirsch und die Stummen der stummen Zunge Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste entspringen und Ströme in der Einöde. Jesaja 35, 6. Und der Säugling wird spielen am Loch der Otter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle des Basilisken ausstrecken. Jesaja 11, Vers 8. Und es wird dazu kommen, dass alle Übriggebliebenen von all den Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Zacharia 14, 16. Nur mal ein paar kurze Einblicke in dieses wunderbare Friedensreich. Was wird das für eine Harmonie? Was wird das für eine Freude und Herrlichkeit sein, wenn der Herr Jesus auf Erden endlich herrschen wird? Man kann eigentlich gar nicht genug bekommen, wenn man sich mit diesen zukünftigen Dingen beschäftigt. Man kann gar nicht genug bekommen, wenn man sich auch mit diesem wunderbaren Friedensreich des Herrn Jesus beschäftigt. Und da sagen manche, wir werden nur im Himmel sein und irgendwo uns langweilen. Nein, ganz bestimmt nicht. Das wird Leben in der Fülle sein. Doch nun müssen wir zu unserem zweiten Punkt kommen, sonst wird es leider zu spät. Der zweite Punkt ist auch gar nicht besonders lang, aber es ist ein etwas düsteres Kapitel. Denn jetzt müssen wir uns mit der Loslassung des Satans beschäftigen. Punkt 2, die Loslassung Satans. Gehen wir wieder in Offenbarung 20. Anfangs von Kapitel 20 lesen wir ja, dass Satan von einem Engel, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, ergriffen wurde und gebunden wurde mit einer Kette und für 1000 Jahre in den Abgrund geworfen worden ist und dann der Abgrund verschlossen und versiegelt worden ist. Und in unserem heutigen Text lesen wir, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, Das heißt, wenn die 1000 Jahre des Friedensreiches des Herrn Jesus vollendet sind, also der Satan wird da nicht irgendwo zwischen reinkommen, sondern das wird alles vollendet sein. Und dann wird der Satan nochmals von seinem Gefängnis losgelassen. Vielleicht fragen wir uns kurz an dieser Stelle, kam Satan vielleicht in diesen 1000 Jahren zum Nachdenken? Hat er nicht seine Fehler bereut, seine Erhebung wieder Gott? 1000 Jahre Zeit bekommen von Gott, da muss ich doch was bewegen. Hat er sich vielleicht doch noch besonnen und hat Buße vor Gott getan in seinem Verlies? Hat er sich vielleicht doch noch in dieser 1000-jährigen Gefangenschaft gebessert? Könnte ja sein. Manche Kinder Gottes, die sind ja auch der Meinung, dass sich Satan am Ende auch noch irgendwann bekehren wird und dann letztendlich noch mit Gott versöhnt werden kann. Doch, liebe Geschwister, wenn wir in diesen heutigen Text hineinsehen oder auch in andere Bibelstellen, dann sehen wir, die Bibel, die sagt etwas ganz, ganz anderes. Satan kommt heraus aus seinem Verlies und es zeigt sich gleich in den folgenden Versen, dass er sich überhaupt noch nicht gebessert hat. Er ist immer noch derselbe wie vor diesen 1000 Jahren, wo er reingekommen ist. Er hat immer noch den gleichen Hass auf Gott und auf die Heiligen und er hat immer noch die gleichen Verführungskünste. Er ist immer noch der Widersacher schlechthin. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere unter uns, warum lässt ihn Gott denn überhaupt raus wieder aus seinem Verlies? Warum diese ganze Sache? Weiß es Gott etwa nicht, dass Satan wiederum nur Unheil auf dieser Erde anrichten wird? Vielleicht verhält es sich ähnlich wie bei manchem Strafgefangenen. Wenn man manche Fälle verfolgt, da denkt man, warum lassen die denn überhaupt auf freien Fuß? Nach so langer Haft und der Strafanfällige kommt raus und begeht wieder dieselben Straftaten oder noch schlimmere, als er vorhin schon begangen hat. Leider ist es so, dass es oftmals der Fall ist. Lange Inhaftierung und nichts gelernt. Keine Reue gezeigt, keine Besserung, keine Buße getan. Man kommt raus und macht gleich wieder die Dinge, die man vorher getan hat, warum man reingekommen ist. Nun, da unser Herr und Gott allwissend ist und auch Satan ganz genau kennt, weiß er auch schon im Voraus, dass Satan unbesserlich ist. Dass Satan auch nicht Buße tun wird. Die Freilassung ist sicherlich auch keine Bewährungsprobe von Gott, ob sich Satan jetzt besser verhalten wird. Nein, Gott weiß es ihm von Anfang an, dass nichts besser sein wird. Wohl hat Gott mit der Freilassung Satans eine andere Absicht. Denn Satan, der muss nochmals auf die Menschheit losgelassen werden. Warum? Damit erkennbar wird, wer wirklich an dem Herrn Jesus festhält und wer nicht. Gerade das 1000-jährige Königreich des Herrn Jesus, das geht sehr lange. Und wir sind überzeugt, da werden viele, viele Mitläufer sein. Und damit alle, die sich auf die Seite Satans stellen, letztendlich auch ihr gerechtes Gericht von Gott erhalten. Es wird eine Prüfung für die Menschen sein. Kommen wir nun schon zum dritten und letzten Punkt. Das ist der letzte Aufstand. Drittens, der letzte Aufstand. Dass sich Satan nicht verändert und auch nicht gebessert hat, fragen wir uns zunächst noch kurz, ob sich in diesen 1000 Jahren wohl das menschliche Herz gebessert hat. Oder wenigstens der Mensch besser geworden sein, wenn der Jesus herrscht. Viele von denen, die Evolutionstheorie vertreten, gehen ja davon aus, dass sich der Mensch mehr und mehr zum Guten entwickeln wird. Doch wie sieht es in Wahrheit aus? Das reicht, wenn wir diese kurze Textstelle hier lesen. Was uns diese Textstelle alles verrät, das ist erstaunlich. Wir erkennen selbst an dieser kurzen Textstelle, dass sich die Leute der Evolutionstheorie gewaltig täuschen. Nach 1000 Jahren sollte man doch mal einen kleinen Fortschritt bei Menschen sehen. Doch was sehen wir hier? Der Mensch ist immer noch derselbe wie vor diesen 1000 Jahren. Ja, die Bibel behält recht. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Satan wird nun auf die Menschen losgelassen. Und was tut das menschliche Herz? Sofort springt es auf den Bösen an. Sofort reagiert es auf den Teufel. Und soll ja niemand sagen, dass der Teufel heute keinen Zugang auf unser Herzen hätte. Soll uns niemand weismachen. Der Satan hat Zugang. Und wir können nur ihm abwehren, wenn wir uns zum Herrn Jesus wenden. Und die Ungläubigen, die hat er ohnehin im Griff. Das Herz der Ungläubigen wendet sich sofort wieder dem Bösen zu. Satan schafft es selbst, nach der 1000-jährigen Regierungszeit des Herrn Jesus, die Völker abtrünnig zu machen und sie zu verführen. Normalerweise würde man doch nun auch von dem natürlichen Menschen denken, dass er sich doch wenigstens aus Dankbarkeit von dem, was in all den Jahren mit dem Herrn Jesus erleben durfte, sich zu dem Herrn Jesus oder zu Gott, seinem Schöpfer, hält und dem Bösen jetzt absagt. Nein, Teufel, von dir möchten wir nichts mehr wissen. Wenn man doch so viele Jahre des Guten erlebt hat, so viele Jahre Gottes Segen, Wohlergehen, Frieden, Lebensglück und Freude erleben konnte, wie kann man dann dem Gott und Schöpfer wieder absagen? Warum nicht einfach ihm treu bleiben, an seiner Hand sich weiterführen lassen? Doch unser Text sagt uns, dass der Mensch sich abwendet von Gott. Es ist das Gegenteil der Fall. Satan schafft es, die Völker gegen die Herrschaft Jesu Christi und gegen sein Regierungszentrum, welches die wunderbare und hochgelobte Stadt Jerusalem ist, sich gegen den Herrn Jesus und dieses Regierungszentrum aufzulehnen. Satan schafft es tatsächlich, die Nationen gegen den Herrn Jesus aufzulehnen und gegen sein Regierungszentrum. Vers 8 lesen wir hier, und er wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kampfe zu versammeln. Ihre Zahl ist wie der Sand am Meer. Pah. Die Heere, welche sich zum Kampfe gegen den Herrn Jesus und die geliebte Stadt versammelt, die sind unzählbar. Johannes sieht das ja in dieser Schau in der Offenbarung. Unzählbar, wie der Sand am Meer. So viele Menschen versammeln sich hier vor der heiligen und geliebten Stadt und vor dem Heer der Heiligen. Ein unbeschreiblich großer Versuch, ein unbeschreiblich großer Aufstand gegen die Herrschaft Gottes. Einfach nochmals versuchen, ob man Gott nicht doch noch niedermachen kann. Sie sammeln sich aus allen vier Himmelsrichtungen. Hier ist auch von Gog und Magog die Rede. Das mag für manche eine Frage aufweisen, was damit gemeint ist. Wer mal Hesekiel 38 gelesen hat, der weiß, dass es dort ebenfalls auftaucht in Bezug auf eine Schlacht hin. Manche Ausleger sind der Meinung, dass dort dieselbe Schlacht wie hier in der Offenbarung beschrieben wird. Doch offensichtlich handelt es sich hier um zwei verschiedene Schlachten. In Hesekiel 38 war Gog der Herrscher und Magog das Volk. Gog der Herrscher und Magog das Volk. Beide waren Feinde Israels und hatten sich gegen Gott auch damals schon aufgelehnt. Es ist sehr naheliegend, dass diese beiden Namen im Laufe der Jahrhunderte eine symbolische Bedeutung bekommen haben und vor allen Dingen dann die jüdischen Menschen wissen, was diese beiden Namen bedeuten. Dass es einfach ein Anführer ist und ein Volk, das sich gegen Gott und sein Volk wendet. Das ist auch nicht das Entscheidende, was jetzt genau Gog und Magog bedeutet, sondern es macht uns vielmehr traurig, dass sich tatsächlich die Menschheit nochmals dermaßen von Satan gegen den Herrn Jesus verführen lässt. Macht es dich nicht auch traurig? Und wir müssen uns doch fragen, haben Sie denn noch nicht erkannt, dass der Herr Jesus auch für Sie ins Kreuz gegangen ist? Das Joel 3 haben wir es vorhin gelesen. Wer aber den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Sie machen keinen Gebrauch mehr davon, nein. Sie haben es nicht erkannt, dass der König aller Könige, dass er nur über alle Maßen erhöht worden ist, weil er sich vorher über alle Maßen erniedrigt hat. weil er die Menschen so sehr liebt und für sie ins Kreuz gegangen ist, dass er in diese Welt vor seinem Königtum gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Haben sie überhaupt nichts von der Bedeutung des Blutes Jesu und seines Opfers erkannt? Nichts begriffen? Vielleicht müssen wir uns auch noch fragen, was sind das eigentlich für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt dem Satan wieder nachfolgen werden, die ihm so viel Gehör schenken? Es werden sicherlich Kinder und Kindeskinder von denjenigen sein, die nach der Trübsalzeit in das tausendjährige Königreich eingehen durften. Sie wissen kaum noch etwas, wie die Lebensbedingungen unter der Herrschaft Satans waren, damals, auch in der Trübsalzeit. Sie wissen kaum noch etwas über die gerechten Gerichte in der Trübsalzeit. Sie haben im Königreich des Herrn Jesus nur das Gute erfahren. Und wohl hatten sie sich seiner Herrschaft zwar gefügt, Satan konnte sie in der Zeit auch nicht verführen, doch hatten sie nie wirklich von Herzen an ihn geglaubt. Und nun schafft es Satan, diese ungefestigten Herzen oder auch diese Herzen, in denen wirklich die Sünde vorherrschend ist, die Sünde, die sündigen Herzen zu verführen. Wie macht er das? Indem er natürlich den Herrn Jesus und seine Herrschaft vor ihren Augen schlecht macht. Vielleicht verspricht Satan diesen trügerischen Herzen etwas scheinbar Besseres als die Herrschaft Jesu Christi. Ja, Satan, der möchte uns ja immer etwas Besseres vorhalten. Damals schon im Garten Eden oder auch der Herr Jesus in der Wüste versucht worden ist, hat immer irgendetwas Besseres auf dem Programm, scheinbar Besseres. Und so schafft es auch die Menschheit nach Vollendung des tausendjährigen Königreichs wieder zu verführen und die Macht an sich zu reißen. Vielleicht verspricht Satan diesen trügerischen Herzen ja wirklich unter seiner Herrschaft etwas ganz besonders Gutes. Doch es macht uns so froh, dass das wirklich der letzte Aufstand des Teufels ist. Es ist der letzte Aufstand, den Satan gegen Gott anstiften darf. Und es ist ja Gott, der den Satan gewähren lässt, durch die Grenze, die es bereits im Voraus festgesetzt. Wie weit? Gott sagt bis hierher und nicht weiter. Die Gegner ziehen wie der Sand am Meer herbei und sie umringen das Heerlager der Heiligen und die Stadt Jerusalem. Wir fragen uns, wie viel Stolz muss dabei gewesen sein? Wie viel Selbstsicherheit muss diese Masse mitgebracht haben, um es überhaupt zu wagen, den König aller Könige stürzen zu wollen, um überhaupt gegen sein Regierungszentrum anzugehen? Und wenn man darüber nachdenkt, ist es immer wieder zu beobachten. Wie war es in Deutschland beim Nationalsozialismus? Der Nationalsozialismus hat doch das ganze Volk in seinen Bann gezogen. Da hat doch keiner mehr richtig überlegt, ist das jetzt noch richtig oder falsch. Wir geben halt mit, vielleicht aus Furcht, aber vielleicht auch aus Schwärmerei. Ja, wir sind's schon, wir schaffen's schon. Ja, wenn alle dafür sind, dann bin ich auch dafür. Die Masse, die kann ja nicht fehlen. So ist es doch heute auch in den großen Religionen. Auch in den großen Kirchen, da machen wir uns nichts vor. Die Begründung ist meistens, es kann doch nicht sein, dass die große Masse irrt. Das kann doch nicht sein. Aber wir wissen, es ist viel öfters der Fall, als dass wir denken. Die Masse irrt oft, sehr, sehr oft. Zumindest sehen wir das in unserem heutigen Text sehr klar. Als diese Massen versammelt waren, um gegen Gottes Heerlager zu kämpfen und um die Stadt Jerusalem einzunehmen, da lässt Gott der Herr Feuer vom Himmel fallen, damit sie alle verzehrt werden. Plötzlich und unerwartet kommt über sie das Gericht Gottes, wie ein Dieb. Plötzlich und unerwartet kommt das Gericht Gottes durchs Feuer über sie, so dass sie durch das Feuer verzehrt werden. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Da werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und ihre Werke darauf verbrennen. Ja, das wird Gottes gerechtes Gericht sein. Schon Jesaja hat davon gesprochen. Die Himmel vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid veralten und ihre Einwohner, die werden wie Mücken sterben. Wie die Mücken werden sie dahingerafft werden, wenn Gott dieses Gericht zulässt. Und das ist dann auch das Ende der Sünde und das ist das Ende der Menschheitsgeschichte auf dieser Erde. Und es ist zugleich auch das Ende des Teufels. Denn nun kommt ein schnelles Gericht über ihn, ein endgültiges Gericht. Vers 10 lesen wir davon. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun bekommt der Teufel seine endgültige und gerechte Strafe. Er muss die Ewigkeit im Feuer- und Schwefelsee vollbringen. Und das ist der rechte Platz für ihn und für seine gefallenen Engel. Hier steht es in diesem Vers 10, dass da sogar das Tier und der falsche Prophet ist. Kapitel 19 haben wir davon gelesen, dass sie da schon hineingeworfen worden sind vor dem tausendjährigen Königreich, als der Jesus wieder auf die Erde kommt. Da müssen sie schon in den Feuer- und Schwefelsee, sie sind schon tausend Jahre drin. Jetzt kommt der Teufel selber noch hinzu. Welch eine Genugtuung. Es gibt ja auch solche Leute, die sagen, das mit dem Feuersee, das muss man nicht so genau nehmen. Ich meine, das ist alles so symbolisch zu verstehen. Der Teufel und auch die Seelen der Menschen, die werden nach dem Tod nicht mehr existieren. Oder der Teufel, der wird auch vernichtet werden dann. Doch, liebe Freunde und Geschwister, wer so etwas behauptet, der ist entweder dumm oder versteht er die Bibel nicht. Oder er glaubt nicht an das, was Gott wirklich sagt. Dann macht er nämlich Gott zum Lügner. Die Hölle ist nämlich überhaupt nicht zeitlich befristet. Die Hölle, worunter wir den Feuersee, den Feuer- und Schwefelsee verstehen, ist nicht zeitlich befristet. Und die Seelen, die werden auch nicht ausgelöscht oder vernichtet, nein. Die Peinigung und die Qualen, die werden niemals aufhören. Die werden so ewig sein, wie für uns das ewige Leben ist. Die Qual wird ewig sein, unaufhörlich. So ewig und unaufhörlich, wie auf der anderen Seite das ewige Leben und fortwährende Freude, Harmonie und Segen in der Herrlichkeit Gottes sein wird. Da gibt's keine Zeitabgrenzung, wo man sagt, ja, die werden schon irgendwann mal wieder rauskommen. Gott wird sie schon herausholen, wenn sie Strafe abgebüßt haben. Nein. Wir würden Gott zum Lügner machen. Das kann nämlich Gott tun. So gerecht ist Gott. Und an dieser Stelle möchte ich an uns appellieren. Halten wir uns die Hölle und den Feuersee wieder neu vor Augen. Die Menschen werden nie wieder herauskommen, die da hineingeworfen werden. Nächsten Sonntag werden wir uns mit dem großen weißen Thron betrachten. Und wer nicht im Buche des Lebens eingeschrieben gefunden ward, der wurde in den Feuersee geworfen. Und ihre Rauch und Qual steigen auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da steht im Grundtext, von Ewigkeit zu Ewigkeit, nämlich so ewig wie Gott ist. Wir haben uns angesehen, das tausendjährige Friedensreich, das zweite, die Loslassung Satans, der dritte Punkt, der letzte Aufstand. Und am Ende dieser Predigt möchte ich uns alle dazu aufrufen und ermuntern, Gott treu zu bleiben und ihm ergeben zu sein. Denn die Schwelle zur Ewigkeit ist viel, viel näher, als dass wir das alle denken. Wir rechnen mit dem baldigen Kommen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Amen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir möchten dir danken, Herr, für die Einblicke in die Prophetie. Wir möchten dir aber auch danken, Herr, für diese gewaltigen Einblicke, Herr, die du gibst und die, Herr, auch ganz real werden, die, Herr, du auch zur Ausführung bringen wirst. Hilf uns, Herr, diese enorme Abgrenzung auch zu sehen zwischen Himmel und Hölle, zwischen dem ewigen Feuersee und dem ewigen Leben. Und dass wir Menschen werden, Herr, die alles in Kraft setzen, Herr, damit Menschen noch herausgerettet werden und damit du die Ehre auch von vielen Menschen noch bekommen darfst. Ich möchte dir danken, Herr, dass du dich heute noch erbarmst mit den Menschen, dass du heute noch die Zeit der Gnade gegeben hast. Und hilf du, Herr, dass wir die Zeit nicht verschlafen, dass wir selber, Herr, die Zeit auskaufen, dass wir uns nicht selber im Ring rumdrehen, sondern, Herr, dass wir Schritte wagen mit dir. Und wer mit dir Schritte wagt, wer dir vertraut, der wird ganz sicher auch belohnt werden. Du sagst es in deinem Wort und darauf stützen wir uns. Wir preisen dich im Namen des Herrn Jesus. Amen.